Hochschulradio 97.1 präsentiert.
Soft Skills.
Soft Skills.
Soft Skills!
Soft Skills.
Soft Skills. Das interdisziplinäre Magazin für Schlüsselkompetenzen in allen Fakultäten.
Soft Skills.
Das Magazin für kommunikative
Soft
Kompetenzen.
Skills.
Interdisziplinäre
in allen
Magazin
Soft
für kommunikative
Skills.
Kernkompetenzen in allen Fakultäten.
Das interdisziplinäre Magazin für kommunikative Kernkompetenzen in allen Fakultäten.
Heute zum Thema agiles Management.
Am Mikrofon Marita Papst-Weinschenk.
Agiles Management, das ist heute unser Thema bei Soft Skills. Aber nicht nur bei Soft Skills, denn es ist eigentlich das Thema der Sprechkontakte. Die Sprechkontakte sind ja so ein Forum für Kommunikation in Wirtschaft, Wissenschaft, Weiterbildung und Verwaltung, interdisziplinär für Experten und Studierende und Interessierte am Thema. Begründet hat das 1982 schon Professor Dr. Elmar Bartsch von der Universität Duisburg. Und seit 2000 wird es von der Heinrich-Heine-Universität ausgerichtet. Ja, die Sprechkontakte haben in den letzten Jahren immer stattgefunden in Kooperation mit der Volkshochschule Düsseldorf in dem Gebäude am Bertha-von-Suttner-Platz, also am Hinterausgang des Bahnhofs. Nun, durch die Corona-Pandemie dürfen natürlich im Moment gar keine solchen Veranstaltungen stattfinden. Wir haben also immer bei den Sprechkontakten im Semester 3 bis 4 Termine gehabt, jeweils donnerstags abends von 19 bis etwa 21 Uhr, wo sich Interessierte zusammengefunden haben und einzelne Referenten dann immer über Teilaspekte des Jahresthemas berichtet haben. Dieses Semester geht das alles nicht durch die Einschränkungen in den Kontakten, um die Verbreitung des Coronavirus eben einzudämmen. Wir haben alle Sprechkontakteabende abgesagt, aber stattdessen habe ich mir vorgenommen, genau die Sprechkontakte-Themen, die wir sonst eben in der Volkshochschule behandelt hätten, jetzt in meiner Sendung Soft Skills zu behandeln. Ja, und da geht es heute eben um die Verbindung von kooperativer Rhetorik, denn das ist ja so mein Thema, mit dem agilen Management. Was haben die beiden miteinander zu tun? Das Jahresthema der Sprechkontakte lautet ja insgesamt von Agilität und Kooperation, das A und O für Lernen, Personalentwicklung und Management. Heute in der ersten Veranstaltung beziehungsweise in unserer ersten Sendung, geht es also um die Verbindung von kooperativer Rhetorik mit agilem Management. Dann in der zweiten Sendung am 14. Mai um das agile Lernmanagement und in der dritten Sendung am 18. Juni dann um Best-Practice-Beispiele für agiles Management. Soweit der Überblick. Von Agilität und Kooperation, das Thema der Sprechkontakte und heute hier bei Soft Skills. Was ist denn jetzt überhaupt agiles Management? Das ist ja so ein modernes Führungskonzept in produkt- und projektbezogen arbeitenden Teams und Unternehmen, das sich durch eine hohe Flexibilität, Eigenverantwortung und flache Hierarchien auszeichnet. Das Konzept ist wegen der zunehmenden Komplexität von Arbeitsprozessen und im Arbeitsumfeld im Bereich der Wissensarbeit entstanden, weil traditionelle Führungskonzepte hierbei eben nicht mehr als zielführend empfunden wurden. Das vielleicht soweit als allgemeiner Einstieg. Heute habe ich mir dazu Sandra Gerlich eingeladen. Sandra Gerlich hat sich nämlich in ihrer Masterarbeit mit dem Thema agiles Management beschäftigt. Sandra, was versteht man denn überhaupt unter agilem Management?
Unter agilem Management versteht man eine Managementausrichtung, die unter anderem auf flachen Hierarchien beruht und stark durch selbstorganisierte Arbeit geprägt ist. Ziel ist es, eben zu ermöglichen, relativ flexibel auf Kundenwünsche einzugehen. Das ist heutzutage deshalb so wichtig geworden, weil die Verzahnung von Digitalisierung und Globalisierung dermaßen schnelles Handeln erfordert, um erfolgreich zu arbeiten bzw. wirtschaftlich zu bestehen. Diese Herausforderung ist zum Beispiel auch der Grund, warum viele Traditionsunternehmen heutzutage Probleme haben. Denn mit herkömmlichen Managementmethoden wie dem klassischen Top-Down-Management, also klassischen hierarchischen Strukturen, in denen der Chef klare Ziele vorgibt, Aufgaben verteilt und in denen Entscheidungen über mehrere Hierarchien und mit enormem Zeitverlust getroffen werden. Mit diesen Managementmethoden lässt sich schlecht flexibel agieren. Unter anderem, weil Entscheidungen manchmal ad hoc getroffen werden müssen. Ein gutes Beispiel ist da jetzt vielleicht auch die Corona-Pandemie, um einen Eindruck zu gewinnen. Also Unternehmen, die nicht schnell genug reagiert haben und die Konsequenzen für ihr Geschäftsmodell nicht schnell genug umgesetzt haben, mussten noch größere Verluste einstecken als durch diese Krise ohnehin schon. Da denke ich natürlich ganz häufig auch an kleinere Unternehmen, die eben aus dem Boden heraus, sagen wir mal gerade im Bereich Café, Deli, Restaurant, auf einmal Lieferdienste organisiert haben, Bringdienste entweder selber oder sich zusammengeschlossen haben. Aber eben auch kleinere Boutiquen, die auf einmal ein persönliches Shopping-Erlebnis durch Instagram oder sogar Facebook ermöglicht haben, die telefonische Kundenbestellung in Auftrag nehmen konnten auf einmal, obwohl das ja theoretisch schon davor möglich gewesen wäre, um Umsatz zu generieren. So, durch diese Krise, um die Verluste zu vermeiden, haben sie reagiert. Genau, reagiert. Das ist hier auch das Stichwort, weil die Corona-Pandemie natürlich eher eine Reaktion gefordert hat, anstatt dass man hier von Aktion und Agieren sprechen kann. Aber es zeigt trotzdem sehr gut, warum es Sinn macht, Flexibilität in den Strukturen eines Unternehmens zu verankern. Und das ist es, was eben das agile Management so attraktiv für viele Unternehmen macht. Aber nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Non-Profit-Organisationen, Behörden und sogar in der Lehre. Denn es schafft mit seinen Strukturen und Eigenschaften die Voraussetzung für ein hohes Maß an Flexibilität.
Team wird auch häufig bezeichnet als Abkürzung für toll, ein anderer macht's. Ja, solche Sprüche verunglimpfen natürlich die Teamarbeit. Vermutlich stammen sie von Menschen, die nie richtige Gruppen- und Teamarbeit erlebt haben. Was bedeutet eigentlich Teamarbeit? Teamarbeit, da wird in der Regel wirklich arbeitsteilig vorgegangen. Jeder kann sich in einem Team mit seinen eigenen Stärken einbringen und man hat gegenseitig große Wertschätzung und es gibt immer auch viel Feedback, sodass man sich angenommen fühlt und in den flachen Hierarchien dann auf kurzen Entscheidungswegen auch sich mitverantwortlich fühlt und ja auch wirklich beteiligt ist an den Entscheidungen. Ich habe mal in einem Poster vor einigen Jahren schon so plakativ gesagt, wir arbeiten in Teams und rundherum angeordnet so einige Begriffe, nämlich die aus der kooperativen Rhetorik. Gemeinsame Sache machen, ein Ziel sich selbst setzen und dann auch zielorientiert arbeiten, alle beteiligen, verständlich argumentieren, zuhören und gegenseitig wertschätzen, Probleme lösen, mit Fragen die Gruppe leiten und Ergebnisse festhalten. Das sind so ein paar Schlagworte, die alle eigentlich aus der kooperativen Rhetorik stammen, aber die genau auf diese Teamarbeit auch passen. Team, das ist ja so ein typischer Anglizismus in unserer Sprache. Man könnte eigentlich auch sagen Mannschaft oder Gruppe, die da gemeinsam arbeitet. Aber Team klingt natürlich viel moderner. Bei der Definition, was alles so hineinspielt in die Teamarbeit, da gibt es so verschiedene Dimensionen. Also einmal ist bei Teamarbeit natürlich die Erlebnisdimension wichtig. Das heißt, man empfindet Gemeinschaft, eine Gemeinschaft Gleichgesinnter, die alle an einem Strang ziehen und die auch auf der gleichen Wellenlänge sind. Also die Chemie muss schon stimmen in einem Team. Dann gibt es aber auch die Aufgabendimension. Das heißt, es gibt ganz bestimmte Probleme, Aufgabenstellungen, Herausforderungen und die will die Gruppe gemeinsam eben lösen. Und dabei kommt dann das Spezialwissen der Einzelnen auch zum Tragen und es wird aber gemeinsam auch immer wieder darüber gesprochen. Wir haben bei jedem Team aber auch eine Image-Dimension. Das heißt, Teams haben eigentlich für alle Mitglieder auch einen gewissen Marketing-Effekt. Wer gerade im Team ist, der wird auch als beliebter wahrgenommen. Unter diesem strategischen Deckmantel verbirgt sich aber oft auch eine Ansammlung von Einzelkämpfern. Da muss man vorsichtig sein, weil dann kommen nicht wirklich gute gemeinsame Ergebnisse zustande. Die Teamarbeit hat aber auch immer eine Krisendimension. Das heißt, in schwierigen Zeiten, da finden sich Teams immer sehr schnell und funktionieren dann auch sehr gut. Allerdings ist dann der Erfolg solcher Krisenteams meist nur auf diese kurze Krisenzeit beschränkt und nicht von langer Dauer. Die Prozessdimension in jedem Team stellt die arbeitsteilige und arbeitsübergreifende Teamarbeit in den Mittelpunkt. Also einerseits haben wir Spezialisten, aber die müssen natürlich auch immer wieder über den eigenen Tellerrand hinausschauen und das Interesse an der Sache in den Vordergrund rücken. Um den Prozess in einem Team gut zu steuern, braucht man eine ganze Menge an kommunikativen Techniken, wobei es ist eigentlich gar nicht so sehr die Frage einzelner Techniken, sondern die einer grundsätzlich kooperativen Haltung. Und das ist wichtig dann auch für eine dauerhafte gute Zusammenarbeit, zum Beispiel zwischen verschiedenen Abteilungen. Ja, und bei der Teamarbeit haben wir es immer mit einer Ergebnisdimension zu tun. Das heißt, wir arbeiten ja im Hinblick auf eine ganz bestimmte Lösung hin in diesen Teams. Und diese gemeinsamen Aufgaben und die Arbeit, die kann natürlich auch das ganze Team begeistern. Und zum Schluss ist man natürlich auch gemeinsam stolz auf das, was man erreicht hat, auf die Erfolge und die einzelnen Mittel, die man umgesetzt hat. Also das Team ist ein ganz komplexes Gebilde und erfordert eben ganz viel interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ja, und das ist natürlich auch Voraussetzung für das agile Management insgesamt.
Alles klar?
Was sind nun die Erfolgsfaktoren für echte Teamplayer? Zum einen ist es natürlich so, dass ein richtiger Teamplayer mit seinen anderen Teammitgliedern, ja, da muss einfach die Chemie stimmen. Das heißt, eine große Rolle für den Erfolg ist immer auch, dass man sich gut versteht und dass man sich gegenseitig eben auch wertschätzt. Das muss nicht unbedingt eine tiefe Freundschaft sein, aber man muss sich gegenseitig ernst nehmen und achten. Der zweite Faktor, der einen guten Teamplayer ausmacht, das ist die Verlässlichkeit. Das heißt, in einem Team muss sich jeder auf alle verlassen können. Das fängt an mit der Pünktlichkeit bei den Besprechungen und geht hin eben bis zu wichtigen Entscheidungen und Ausführungen. Wenn jemand sagt, dass er eine bestimmte Aufgabe übernimmt, müssen sich die anderen eben drauf verlassen können. In jeder einzelnen Teamsitzung muss jeder aber auch mit dran arbeiten, dass das Klima stimmt. Das heißt, so eine Wohlfühlatmosphäre ist insgesamt wichtig für die gemeinsame Arbeit. Das fängt an mit so Äußerlichkeiten wie einem gemütlichen Büro, ein paar Getränken, geht aber dann auch hin bis zu konstruktiver Kritik, die man dann auch üben kann und wo man sich auch gegenseitig vertraut und aufeinander hört. Der vierte Faktor für erfolgreiche Teamplayer, dass man immer mit drauf achtet, was sind denn jetzt wirklich die Ziele des Teams? Also diese Frage muss sich jedes einzelne Mitglied eines Teams beantworten können und eben auch gemeinsam mit den anderen genau diese Ziele auch besprechen und vereinbaren. Und der Faktor 5 für gute Teamarbeit, man braucht natürlich auch einen fähigen Teamleiter, wobei das nicht unbedingt so ist, dass dieser Teamleiter dominant sein soll, sondern eigentlich ist es die integrative Kraft, dass er immer wieder die einzelnen Teammitglieder zur Sache zurückführt, dass er darauf achtet, dass das Klima stimmt, dass man sich gegenseitig eben gut verträgt miteinander. Und dann können Teams sehr erfolgreich sein und eigentlich auch dann das agile Management insgesamt wuppen. Ihr hört Soft Skills, das Format bei Hochschulradio 97.1. Am Mikrofon Marita Papst-Weinschenk.
Im Verfolgungswahn wollte viele kaum, noch keiner kennt ihre Namen. Wir laufen uns hinterher, denken nicht mehr quer, wer drückt den Pausenknopf? Wir haben uns verpackt in Watte und in Härte, wir waren aus dem Takt. Doch jetzt sind wir dran, außer Rand und Band, Glück als Unterpfand im sechsten Gang, voller Tatendrang. Warten, bis der Tag bricht.
Sandra Gerlich hat sich in ihrer Masterarbeit mit dem agilen Management beschäftigt. Sandra, welche Kennzeichen sind denn jetzt die wichtigsten für agiles Management? Woran erkennen wir das?
Wie eben bereits beschrieben, unterscheidet sich der Ansatz des agilen Managements ja komplett von traditionell hierarchischem Management und ist gekennzeichnet vor allem durch 7 Merkmale. Erstens die schnelle Anpassungsfähigkeit, also die Agilität. Zweitens kundenorientiertes Handeln. Drittens flache Hierarchien. Viertens eine Netzwerkorganisation. Fünftens iterative, also sich wiederholende Prozesse. Sechstens eine gelebte Feedbackkultur und 7. die mitarbeiterorientierte Führung.
Wenn wir jetzt solche Merkmale immer so ganz allgemein beschreiben, müssen wir auch auf die Personen, die beteiligten Personen mal näher eingehen. Welche Rolle trägt denn die Führungskraft im agilen Management? Wie agiert sie?
Die Führungskraft oder auch Manager genannt, nimmt eine besondere Rolle im agilen Management ein. Der Manager ist nämlich dafür verantwortlich, dass die notwendigen Strukturen und Prozesse eingehalten werden. Und seine oberste Aufgabe ist es, seine Mitarbeiter dazu zu befähigen, ihr Bestes zu geben. Hier ist Mitarbeitermotivation das Stichwort. Denn er muss seine Teammitglieder kennenlernen und versuchen zu verstehen, wie jeder einzelne von ihnen tickt und wie er ihn an seine Bestleistung heranbringen kann. Das kann bei dem einen Kollegen zum Beispiel eine Fortbildung sein, bei einem anderen Kollegen ist es dann die Möglichkeit, ab und an von zu Hause aus zu arbeiten. Und der Manager muss hier genauso flexibel auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter eingehen, so wie diese wiederum auf die Bedürfnisse der Unternehmenskunden eingehen. Also das ist ein Geben und Nehmen quasi. Es gibt aber noch eine andere wichtige kommunikative Rolle des Managers. Denn er muss die Ziele und Vorhaben des Unternehmens transportieren, damit jeder Mitarbeiter seine eigene Rolle und sein Ziel im Unternehmen erkennt. Denn dadurch kann jeder Einzelne den Sinn seines Tuns begreifen und ist dadurch gleichzeitig motiviert, seinen Job zu erledigen. Denn nur wenn er den Grund für seine Arbeit kennt, ist ein Mitarbeiter auch ohne hierarchische Führung in der Lage, seine Aufgaben bestmöglichst zu erledigen. Daher ist auch eines der wichtigsten Aufgaben des Managers das Anleiten zur Selbstführung. Denn nur so werden Hierarchien bedeutungslos und bleiben dauerhaft flach und machen Mitgestaltung, wie es im agilen Management gefordert wird, überhaupt erst möglich.
Jetzt mal so ganz konkret, woran erkennt man denn jetzt diese flachen Hierarchien, die Netzwerkorganisation oder die interaktiven Prozesse und eine gelebte Feedback-Kultur und überhaupt eine mitarbeiterorientierte Führung? Was sind da für dich so die wichtigsten Kennzeichen in der Praxis?
Das ist eine gute Frage. Woran erkennt man die Merkmale, die die Strukturen des Unternehmens betreffen? Flache Hierarchien erkennt man zunächst einmal an einer Duzkultur. Ich würde sogar die Behauptung aufstellen, dass es kein agiles Unternehmen gibt, das keine Duzkultur hat, weil sie eben die Voraussetzung für ein Arbeiten auf Augenhöhe schafft. Umgekehrt ist aber natürlich nicht jedes Unternehmen, das eine Duzkultur in den Arbeitsalltag integriert, agil. An die flachen Hierarchien schließt sich die Netzwerkorganisation an. Sie erkennt man daran, dass es keine starren Organigramme mehr gibt, in denen die Teams festgelegt sind und festgelegt ist, wie diese zusammenarbeiten. Jeder Mitarbeiter ist in einer Netzwerkorganisation dazu fähig, sich mit dem Kollegen zusammenzutun, der zu seinem Projekt Konstruktives beitragen kann. Das kann dann eben auch mal ein Kollege aus der IT sein, der dem Kollegen aus dem Marketing ein paar technische Möglichkeiten erklärt. Man kann sich sozusagen in einer Netzwerkorganisation das gesamte Unternehmen als einen Pool an Spezialisten vorstellen. Und es gilt für jeden Mitarbeiter, sich mit dem Kollegen zu vernetzen und auszutauschen, den er braucht, um erfolgreich sein Projekt zu gestalten. Bei den iterativen Prozessen geht es ja darum, auch in den Projekten so kleinschrittig zu sein, dass man jederzeit intervenieren kann und etwas ändern kann, ohne dem Projekt den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Und mit der Wiederholung der Prozessstrukturen in jedem einzelnen Projektschritt ist genau das gewährleistet, dass man Stück für Stück ein kleines Ziel vor sich hat, das man sozusagen abarbeitet. Dementsprechend erkennt man iterative Prozesse daran, dass die einzelnen Prozessschritte wirklich eingehalten werden und in den Arbeitsalltag integriert werden. Man kann sich das als Kreislauf vorstellen. Nun gehe ich auf das Merkmal Feedback-Kultur ein. Eine gelebte Feedback-Kultur erkennt man vor allem in den Strukturen der Prozesse, die dafür erstmal geschaffen werden müssen. Reflexion und Feedback sind ein fester Teil in agilen Methoden wie Scrum, Kanban und anderen. Und durch diese Integration fällt nach einigen Prozesszyklen die Hemmung, sich mitzuteilen und seine Kritik zu äußern. Dementsprechend kann dadurch die Feedback-Kultur auch internalisiert werden. Last but not least gibt es natürlich auch noch die Rolle des Vorgesetzten. Woran erkennt man mitarbeiterorientierte Führung? Man erkennt sie daran, dass die Bedürfnisse der Mitarbeiter im Vordergrund stehen. Und daran, dass die Führungskraft seine eigenen Bedürfnisse zurücksteckt und dem Team in allen Belangen helfend zur Seite steht. Mitarbeiterorientierte Führung zeichnet sich außerdem unter anderem durch die gelebte Praxis von Weiterentwicklung ab. Außerdem zeichnet sie sich dadurch aus, dass jeder Mitarbeiter den Sinn seines täglichen Tuns begreift. Dazu sind natürlich Kommunikation und Transparenz in Zielen und Prozessen der Schlüssel.
Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen. Deine Augen machen bling bling.
Im agilen Management wird in Teams zusammengearbeitet. Und Sandra Gerlich hat sich ja mit dem agilen Management genauer auseinandergesetzt. Sandra, welche Skills sind denn deines Erachtens für eine gute Zusammenarbeit in agilen Teams so wichtig?
Ja, wie bereits eben erwähnt, handelt es sich ja bei der Zusammenarbeit im agilen Management um selbstorganisierte Teams, in denen jeder ein Höchstmaß an Verantwortung für seinen Bereich trägt. Dass diese Art zu arbeiten andere Fähigkeiten der Teammitglieder verlangt, als zum Beispiel im Top-Down-Management, scheint da selbsterklärend. Dennoch möchte ich die Besonderheiten einmal nochmal rausarbeiten. Zum einen gibt es da die große Herausforderung an jedes einzelne Teammitglied. Das ist die Unendlichkeit der Agilität, weil man sich eben ständig auf die Veränderung der Umgebung anpassen muss. Deshalb ist es wichtig, dass die Teammitglieder die richtigen Soft Skills besitzen, damit sie mit dieser Endlosigkeit und der stetigen Veränderung nicht nur umgehen können, sondern sie eben auch in Produktivität umwandeln können. Denn Endlosigkeit kann für viele Menschen auch lähmend wirken, wenn sie nicht das richtige Werkzeug an die Hand bekommen. Und damit spreche ich auch gerade schon einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, nämlich vieles ist Handwerk und erlernbar. Prozesse sind erlernbar, wie man miteinander effektiv kommuniziert, ist erlernbar und auch Selbstorganisation und Resilienz sind erlernbar. Beides spielt auch eine wichtige Rolle und Außerdem gehören Ausdauer und Selbstmotivation augenscheinlich zu den Charakterzügen, die man in einem agilen Umfeld benötigt.
Was sollte man alles gelesen haben oder auch nicht?
Christoph Mattes hat in seinem Aufsatz High Performance Teams führen im 2005 erschienenen Sammelband Agile Führung vom agilen Projekt zum agilen Unternehmen eine Liste an persönlichen Skills ausgearbeitet, die für die Zusammenarbeit von Teams essentiell sind und damit aus ihnen leistungsstarke Teams machen. Dabei ist für ihn ganz besonders wichtig, dass über diese Soft Skills alle Teammitglieder verfügen und eben nicht nur einzelne Führungskräfte. Das heißt, es braucht sozusagen eine kommunikative Grund-Meta-Ebene, denn das ganze Team sollte ein Bewusstsein für die Wichtigkeit und den gelungenen Ablauf von Kommunikation für den Arbeitsprozess entwickeln. Diese Skills sind zum einen aktives Zuhören, effektives Fragen, logisch argumentieren, respektieren der Kollegen, Hilfe anbieten, Infos teilen und sich mitteilen, sowie partizipieren und teilnehmen. All das ist wichtig, um erfolgreiche Zusammenarbeit zu gewährleisten. Und genau hier kann die kooperative Rhetorik mit ihren Theorien und ihren Lehr- und Lernansätzen effektiv dazu beitragen, konstruktive Kommunikation zu führen.
Nun kennen wir alle ja die verschiedensten Unternehmen und sicherlich agieren noch die wenigsten heutzutage wirklich agil und flexibel. In welchen Branchen wird denn schon nach den Grundsätzen so des agilen Managements gearbeitet? Welche Bereiche siehst du da besonders im Vordergrund, Sandra?
Ursprünglich kommen agile Methoden ja aus der IT-Branche. Von da aus wurden sie dann in die freie Wirtschaft reingetragen und dort ganz besonders in Startups verwendet. Das ist eine besondere Situation, weil Startups sich ja komplett neu zusammenfinden, also quasi von null starten. Viele große Unternehmen versuchen sich daran, die Grundsätze des agilen Managements in ihr Unternehmen zu integrieren. Allerdings ist es natürlich schwierig, in einem Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern von klassischen Strukturen auf flache Hierarchien und komplette Selbstorganisation umzustellen. Denn ich hatte ja bereits eben erläutert, dass man eigentlich komplett andere Mitarbeitercharaktere braucht, die sich aus ihrer klassischen Arbeit abarbeitenden Funktion herausentwickeln möchten. Ja, und dann muss das Ganze natürlich auch noch gleichzeitig jeden im Unternehmen erreichen, dieser Umschwung. Das stelle ich mir fast unmöglich vor, ein Unternehmen im normalen Tagesgeschäft auf agil umzustellen. Aber dass schrittweise mehr und mehr Teams agil arbeiten, das halte ich für möglich. Nun ist es aber tatsächlich nicht nur so, dass agile Methoden nur im Wirtschaftssektor verwendet werden, sondern auch in Non-Profit-Organisationen, in Behörden. Und in der Lehre ist agiles Management durchaus vertreten, denn die Vorteile, die es mit sich bringt, eben, dass die Motivation und die Produktivität der Mitarbeiter steigern kann, dadurch, dass eben ja eine selbstständige Arbeitsweise sehr, sehr selbstmotivierend sein kann, wenn die Strukturen eben stimmen.
Stichtag. Ihr alle kennt YouTube, guckt euch da vielleicht auch das ein oder andere Tutorial oder Video an. Ja, wisst ihr eigentlich, heute, vor 15 Jahren, also am 23. April 2005, hat Javed Karim, einer der Begründer dieses Internetportals YouTube, das erste Video hochgeladen. Ja, wer war Javed Karim? Javed Karim ist in Merseburg geboren und heute ein deutsch-amerikanischer Internetunternehmer und Informatiker. Er ist einer der drei Mitbegründer dieses populären Videoportals YouTube. Und auch viele der Kernkomponenten von PayPal, wenn ihr also im Internet was bezahlt, die gehen auf Karim zurück, die hat er entworfen und implementiert. Und der Vater, Naimul Karim, stammt aus Bangladesch. Er kam als Student mit einem Stipendium damals in die DDR, wo er an der Technischen Hochschule Merseburg Chemie studierte. Durch die ganzen Schikanen, durch Behörden reiste die Familie 82 in den Westen nach Neuss aus. Also der hat hier in der Nähe gewohnt. Und Karims Vater arbeitete dann bei dem Technologiekonzern 3M. Und Karim hat das Norbert-Gymnasium am Kloster Knechtsteden in Dormhagen besucht. Wegen der ausländerfeindlichen Stimmung und den fremdenfeindlichen Übergriffen in Mölln, Rostock und Hoyerswerda zu Beginn der 1990er Jahre ist die Familie dann in die USA gezogen. Karims Vater hatte das Angebot, dann am 3M-Hauptsitz in den USA zu arbeiten. Dort besuchte Karim dann die High School in St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota. Nach seinem Abschluss begann er dann ein Studium an der University of Illinois und nach 3 Jahren hat er das unterbrochen, um eine Stelle bei dem in San Jose ansässigen Online-Bezahldienster PayPal anzunehmen. Seine Kurse und Vorlesungen besuchte er aber dann weiterhin und konnte so 2004 sein Informatikstudium mit einem Bachelor dann abschließen. Ja, Karim hat, wie gesagt, vor 15 Jahren am 23. April um 20.27 Uhr das erste YouTube-Video Me at the Zoo hochgeladen. YouTube wurde dann im Jahr 2006 von Google aufgekauft und Karim erhielt für seine Anteile im Gegenzug Google-Anteile im damaligen Wert von sage und schreibe 64 Millionen Dollar. Ja, soweit etwas zum Stichtag heute. Also wenn ihr demnächst YouTube-Videos euch anschaut, dann denkt mal dran, vor 15 Jahren ist das erste Video hochgeladen worden von Javed Karim.
Zitat der Woche.
Was dem Schwarm nicht nützt, das nützt auch der einzelnen Biene nicht. Dieser kluge Spruch stammt schon von dem römischen Kaiser Marc Aurel, der 121 bis 180 nach Christus lebte. Ja, was sagt er uns? Eigentlich ist das ja ein Spruch für die Kooperation. Das heißt, was dem Schwarm, was also der Gemeinschaft nicht nützt, das nützt auch der einzelnen Biene nicht. Und so ist es ja auch. Also keiner kann, gerade in unserer heutigen vernetzten globalen Welt, nur noch für sich selbst denken und für sich selbst irgendetwas machen, sondern wir müssen immer gleichzeitig die Vernetzungen mit unseren Mitmenschen mitbedenken. Und das ist eben genau auch einer der Grundsätze im agilen Management, diese Netzwerkstruktur, dass man sich die bewusst macht, dass man eben viel gemeinsam in Teams agiert. Es geht weiter mit unserem Thema agiles Management in 3 Wochen, und zwar am 14. Mai. Am 14. Mai geht es dann um das agile Lernmanagement und da wird uns Anders Lehr ein wenig auf die Sprünge helfen. Und danach, dann am 18. Juni, werden wir uns einige Best-Practice-Beispiele von Unternehmen, Gruppierungen, die im agilen Management arbeiten, anschauen. Ich hoffe, ihr nehmt ein paar Anregungen zur Agilität und zur kooperativen Rhetorik mit. Und ich wünsche euch einen schönen Abend noch, ein schönes Wochenende und wir hören uns bei Soft Skills nächsten Donnerstag dann auch wieder. Und da geht es dann zunächst um das Thema Authentizität. Bis dahin, ciao.
Das war Soft Skills bei Hochschulradio 97.1.
Redaktion und Moderation Marita Papst-Weinschenk.
das interdisziplinäre Magazin für Schlüsselkompetenzen in allen Fakultäten.
Soft Skills bei Hochschulradio 97.1. Immer donnerstags 19 Uhr, Wiederholungen Samstag um 16 Uhr und sonntags um 22 Uhr.
Bleibt stimmig, wir hören uns wieder. Bis dann.